mit Enrique Raspedo. Es tut mir leid, heute wird wahrscheinlich kein Videomitschnitt stattfinden können. Technische Probleme.
Doch, ich mach's. Aber ohne Folie.
Okay. Gut. Dann starten wir einfach mal in unsere Vorlesung über Programmierung von Netzen. Sie erinnern sich, wir hatten bisher mehrere Programme. Ich mache etwas den Ton etwas leiser, das ist nicht ganz so unangenehm. So, wir hatten mehrere Programme auf verschiedenen Rechnern laufen lassen, aber immer nur ein Programm auf einem Rechner betrachtet. Jetzt wollen wir mal probieren, das Ganze gleichzeitig ablaufen zu lassen und dabei die verschiedenen Programme miteinander kommunizieren zu lassen. Ziel ist also, wie schaffen wir es, Programme so zu programmieren, dass sie auf verschiedenen Rechnern laufen und trotzdem zusammenarbeiten können. Dazu ist nötig, zu wissen, was für Systeme überhaupt da sind. Da werde ich am Anfang etwas über verteilte Systeme erzählen, was das ist. Und dann etwas über Kommunikation in Netzen, das heißt, welche Kommunikationsmechanismen gibt es. Und dann konkret Programmkonstrukte, wie können einzelne Programme miteinander kooperieren. Und dazu in Python ein paar Programmcode-Beispiele. Zuallererst fangen wir an, verteilte Systeme. Wer weiß, was ein verteiltes System ist? Mal Hand hoch. Eins. Noch jemand. Sonst niemand. Zwei. Drei. Also ein bisschen Kenntnisse sind da, aber die große Mehrheit der Anwesenden kann mit dem Begriff nicht viel anfangen. Deshalb möchte ich den Begriff selbst doch kurz einführen. Was ist ein verteiltes System? Nun, bei verteilten Systemen ist die Idee, dass man Funktionen aufteilt auf verschiedene Computer. Verschiedene Rechner haben jeweils eigene Funktionen. Das heißt, wir haben ein Funktionsbündel und jede Funktion für sich wird auf einen anderen Rechner gepackt. Damit das Ganze stattfindet, damit das Ganze ablaufen kann, müssen die Rechner zusammenarbeiten. Das ist eine Funktionsverteilung. Insofern ist es ein verteiltes System. Allerdings ist dabei die Vorgabe, dass normalerweise jeder Rechner sein eigenes Betriebssystem hat. Es gibt aber natürlich auch verteilte Systeme, worauf die Betriebssysteme selbst verteilt sind. Das sieht dann so aus. Bei so einem verteilten System hat man mehrere Rechner, hier sind die Rechner, die kommunizieren über ein Mittel, was auch immer, es kann ein Kabel sein, ein Bus, es kann auch Funk sein, egal. Und jedes dieser einzelnen Rechner hat seine spezielle Funktion. In diesem System beispielsweise haben wir kleine Rechner, auf denen der Benutzerprozess läuft, auf einem, auf dem anderen läuft der Dateisystemmanager, auf dem dritten läuft ein Druckermanager und die Hardware ist entsprechend dran gekoppelt. Als Betriebssystem haben wir einen Mikrokern. Das bedeutet, im Unterschied zu einem Betriebssystem, was Dateimanager, Printermanager, alles drin hat, sind die hier ausgelagert und der Mikrokern ist nur dafür da, um die Kommunikation zwischen den einzelnen Instanzen sicherzustellen. Das ist also ein verteiltes Betriebssystem. Teile, die sonst in einem einzigen Rechner alle zusammen sind, sind jetzt auf verschiedene Rechner verteilt. Trotzdem gibt es da noch einen Kern und der muss auch überall gleich sein, sonst können die nicht miteinander reden. Okay, also verteilte Systeme sind solche Systeme, bei denen Funktionen verteilt sind. Wozu soll man die verteilen? Da gibt es verschiedene Argumentationen. Es gibt Vorteile, allerdings sind es mögliche Vorteile, die ich dabei zitieren möchte. Flexibilität. Man kann also auf einem Rechner einen Dienst einrichten und sagen, dieser Rechner hat eine spezielle Hardware-Einheit und er kann ganz schnell große Datenmengen verarbeiten, beispielsweise Grafiken errechnen und die dann zurückschicken als fertiges Ergebnis. Eine andere Idee ist, dass man sagt, okay, diese Dienste, die sich da handelt, die können ortsunabhängig involviert werden. Mit anderen Worten, auf verschiedene Rechner kommen verschiedene Dienste und die bekommt jeder einen symbolischen Namen, Drucker, Grafikplotter, sonst was. Und oder Dateisystemdienst. Und dann spricht man nur an, ich hätte gerne vom Dateisystemdienst die und die Datei. egal welcher Rechner diese Funktion gerade ausführt. Ich kann also bei so einem verteilten System eine Flexibilität herstellen. Ich muss nicht sagen, wo der Rechner steckt. Ich muss nur sagen, die Dienste nicht gerne. Das reicht. Das ist die Grundidee, die übrigens hinter dem Cloud-System steckt. Eine Cloud ist eine Menge von Rechnern und man weiß nicht, wo sie stehen, man weiß nicht, wo sie bestehen, man weiß nicht, wie sie vernetzt sind. Man weiß nur, wenn man einen Dienst braucht, schickt man einfach eine Anfrage hin und man bekommt die entsprechende Serviceleistung zurück, egal wo sie erbracht wird. Der Diensterbringer kann sehr unabhängiger planen, er kann beliebig die Rechner hin und her schicken, Hauptsache der Dienst existiert unter diesem Namen. Wenn wir mehrere Server verwenden, beispielsweise mehrmals die gleichen Dienste auf verschiedene Servern aufsetzen, dann ist es eine Lastverteilung. Wir können also das gesamte System leistungssteigernd einsetzen, dadurch, dass wir die ganze Last, die irgendwo nötig sind, auf mehrere Rechner verteilen. Und wenn mehrere Dienste existieren mit gleichen Namen, dann nimmt der, der zuerst den Auftrag bekommt, nimmt ihn für den aus. Und wenn der gestorben ist oder abgestürzt, macht nichts. Es gibt noch einen zweiten. Wenn der erste nicht reagiert, der zweite reagiert dann und führt die Sache aus. Ja. Mit anderen Worten, wir haben eine Art von Fehlertoleranz in dem System drin, was möglich ist. Also das sind Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind. Flexibilität, Transparenz, Leistungssteigerung, Fehlertoleranz. So, das ist erstmal die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, das sind nur mögliche Vorteile. Das heißt nicht, dass sie wirklich existieren müssen. Wenn Sie nur einen Dienst haben und der fällt aus, ist nichts mehr mit Fehlertoleranz. Wenn Sie beispielsweise nur einen Server haben und der hat nicht diesen Dienst, den Sie brauchen, dann können Sie nicht leistungssteigernd arbeiten. Oder neue Dienste, wenn Sie die noch nicht implementiert haben, dann ist die Flexibilität auch nicht so weit her. Mit anderen Worten, verteilte Systeme bieten eine Menge Möglichkeiten, aber nicht automatisch. Sie müssen was dafür tun. Im Gegenteil, es gibt auch Nachteile. Die muss man immer, wenn man irgendwas preist, auch fairerweise zugeben. Nachteile sind, wenn Sie eine Leistungssteigerung haben wollen und Sie müssen allerdings erstmal kommunizieren zu dem Server, dann dauert es eine Zeit. Es kann sein, dass, wenn es kleine Jobs sind, dass Sie schon längst die auf dem eigenen Rechner durchführen können, während noch die Kommunikation laufen würde. Mit anderen Worten, es ist nicht immer gut, die Arbeit anderen Leuten zu geben. Man, schneller ist es, wenn man sie selber macht, weil man dann nicht mehr erzählen muss, was gemacht werden muss. Also Kommunikationsverzögerung ist ein wichtiger Faktor, der bei verteilten Systemen eine Rolle spielt. Deshalb verteilte Systeme hängen stark von der Kommunikationsgeschwindigkeit ab. Wie gesagt, Fehlertoleranz ist auch nicht da, wenn die Funktion nur einmal vorhanden ist. Also gerade bei spärlichen Systemen, Systemen, die gerade knapp zusammengestellt wurden für die Funktion, gibt es da keine Redundanzen und damit gibt es auch keine Fehlertoleranz. Gibt da so einen populären Spruch, ohne Fehlertoleranz, ohne Redundanz keine Fehlertoleranz. Und das geht auf allen Ebenen, auf Software-Ebene, auf Hardware-Ebene, sonst wie. Gut. Fazit. Sollte man verteilte Systeme oder zentrale Systeme haben, da kann man nur sagen, beides. Alle Systeme sind Mischsysteme aus netzbasierten und lokalen Funktionen. Ein reines System, ein reines verteiltes System, ein reines zentrales System gibt es nicht. Alle Systeme hängen im Netz und haben einen mehr oder weniger starken Grad an Autonomie. Und manche Systeme werden bewusst zentral gehalten, Beispiel die Server bei Banken, weil in einem Großrechner bei der Bank alle Daten zusammenlaufen, sie schnell verarbeitet werden und konsistent sind. Würde man ein verteiltes System stattdessen benutzen, müssen alle Konten gegeneinander abgeglichen werden übers Netz. Und wenn dann der eine Auftrag zum einen Rechner geht, kann schon ein anderer Auftrag zurück, genau das Gegenteil bedeuten und dann fragt man sich, wer ist zuerst da? Welches System bestimmt den Gesamtzustand von dem Verteilsystem? Und das ist etwas, was man mit Kommunikationsprotokollen regeln muss. Das ist ein schwieriges Problem, Konsistenz in verteilten Systemen herzustellen. nicht einfach ressourcenaufwendig. Deshalb machen viele Leute, nehmen nicht die Vorteile wahr, die möglichen Vorteile, sondern bestehen auf zentralen Systemen. Also sowas Kontroverses wie Banker, aber die haben auch ihre Gründe dafür. Gut, das war ein kleiner Ausflug in den Begriff der verteilten Systeme, wozu die gut sind und woraus sie eigentlich bestehen. Jetzt kommen wir zu der Frage, Sie haben verschiedene Programme, wie können wir miteinander kommunizieren? Über Rechnergrenzen hinweg. Die Kommunikation in Netzen. Mechanismen. Dazu sollten Sie etwas über Netze wissen. Da möchte ich ganz kurz ein Glossar erläutern, sodass Sie eigentlich den gleichen Kenntnisstand haben. Grundbegriffe. Wir gehen davon aus, von einem Netzwerk von Rechnern, die zusammenhalten, eng vernetzt sind und die, auf die sich alles verlässt, sogenannte Backbone-Rechner. Jedes Netzwerk in der Firma hat auch seine Backbones. Diese Backbones, Rückgrat sozusagen übersetzt, das sind Rechner, die haben keine Peripherie, das heißt, da hängt kein Drucker dran und nichts, sondern die sind nur dazu da, dass das Netzwerk überhaupt funktioniert. Sie erfüllen die Funktion eines Routers, das bedeutet, sie können Daten, die aus dem Internet kommen, zum Beispiel weiterleiten oder von irgendwoher anders kommen, können Sie die weiterleiten zu verschiedenen anderen Dingen. Redundanz ist meistens da, dass wenn einer ausfällt, die anderen weiterkommen können. Das ist sozusagen das Herz, das Rückgrat der ganzen Geschichte. Daran hängen andere Rechner. Beispielsweise über einen Switch angekoppelt ein Netzwerk, was auch kreisförmig sein kann, mit Blau verschiedene Subrechner. Switch, was heißt das? Der Router war intelligent. Der konnte rauskriegen, gegeben ein Paket oder ein Datenpaket begeben, also Daten, wohin müssen die und die entsprechend umleiten. Der Switch ist nicht intelligent. Der kann nur zwei oder mehrere Leitungen miteinander verbinden, sodass, wenn da was die Aktivität hier, auch hier vorhanden ist. Und mehrere Kabel zusammenbinden sozusagen zu einem einheitlichen Verteilersystem. Das gleiche macht der Hub. Der Hub ist nichts anderes als eine zentrale Struktur. Man könnte sagen, der implementiert eine Sternstruktur. Hier ist ein Kreis, das hier ist ein Stern. Und der ist dazu da, normalerweise physikalisch oder auch datenmäßig alles zusammenzuschalten. Das heißt, von hier kommt man über den Hub hierhin oder von hier über den Hub hierhin oder auch weiter. Der Hub ist nicht intelligent, das ist eine reine physikalische Zusammenschaltung, so ähnlich wie der Switch. Aber der Switch, der schaltet um zwischen den verschiedenen Leitungen, der Hub versucht sie gleichzeitig durchlaufen zu lassen. Ja?
Nein.
Nein? Hub ist ein Begriff, der für verschiedene Ebenen herleitet. Es gibt Hubs auf direkter Ebene, USB-Hubs zum Beispiel, die ganz tief sind. Es gibt aber auch auf höheren Ebenen. Gut, vielleicht sollten wir uns hinterher klären, wenn wir die Kriterien zum Vergleich uns angeguckt haben. Was typisch ist, ist der Repeater, der wiederholt nur Daten, die physikalisch hier ankommen. Das heißt, es ist nur eine Art Leitungsverlängerung. Der hat gar keine Intelligenz. Die verschiedenen Einheiten, die Sie hier sehen, haben unterschiedliche Intelligenz. Das bedeutet, sie haben unterschiedliche Möglichkeiten, Daten zu bearbeiten, zu transportieren. Und man teilt es ein durch verschiedene Ebenen. Da ist dieses sogenannte Netzwerkschichtenmodell, OSI-ISO, vorhanden. Das ist also ein Open System Interconnect. Es ist im Prinzip eine Art von Protokoll, was einmal vereinbart wurde und was verschiedene Funktionalität beinhaltet. Sie erinnern sich an das Schichtenmodell, was ich das letzte Mal besprochen hatte, in der Hierarchie. Dieses Schichtenmodell hat verschiedene einzelnen Schichten. Die möchte ich jetzt etwas genauer betrachten. Die einzelnen Schichten sind übereinander gesetzt und wenn man von einer Anwendung anfängt, dann werden alle anderen Schichten darunter benutzt, um nachdem das, die Daten rübergekommen sind zu einem nächsten Rechner, auf dem anderen Rechner wieder hochzugehen und von der Anwendung, die dort läuft, auch benutzt zu werden. Die Verbindung zwischen diesen beiden Rechnern kann man auch so sehen, dass die Anwendung sich um nichts kümmert, was hier unten passiert, und nur der anderen Anwendung irgendwelche Dinge gibt, irgendwelche Daten rüberschickt, deshalb eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung aufgebaut wird. Auf der Ebene sieht es aus, als ob es einfach nur eine Verbindung gibt. Die Schicht drunter hat das Gleiche. Das heißt, für die sieht es aus, als ob der Rest nicht existiert und sie zu der entsprechenden Schicht 6 auf dem anderen Rechner auch eine direkte Verbindung hätte. Und so kann man das weitersehen. Jede Schicht hat eine Eingabe, so ein Import, diese Anwendung hier bekommt für Benutzer irgendwelche Sachen und gibt Funktionen dem Benutzer und verwendet dazu Funktionen, die es auf dieser Schicht bekommt und so weiter. Jede dieser Schichten ist deshalb eine virtuelle Maschine. Sie hat zwei verschiedene Schnittstellen, eine nach oben, eine nach unten. Das ist der grobe Überblick davon. Und jetzt gehen wir in die Funktionalität etwas näher hinein. Nun, wenn man diese Art von Netzwerkschichten betrachtet, die sind relativ früh kreiert worden und versuchten abzulösen alle möglichen Protokolle, die man bei Rechnern mal aufgesetzt hat, insofern sind sie vorteilhaft. Es ist systematisch, es ist portabel. Allerdings hat es auch einen schwerwiegenden Nachteil. Sie sind sehr stark und sehr langsam. Wenn beispielsweise die Anwendung direkt Daten schicken will und das alles zu lange dauert hier unten, dann über die Leitung direkt gehen könnte zu dieser Anwendung, dann wird das nicht in der Form unterstützt, sondern es muss erstmal sämtliche Schichten durchlaufen und das dauert eine gewisse Zeit. Früher war das ein stärkeres Handicap, heutzutage weniger. Heutzutage fasst man einfach verschiedene Schichten zusammen. Beispielsweise diese untersten Schichten zu einer Transportschicht und implementiert sie in Hardware. Und damit wird diese ganze Sache wesentlich schneller. Wir haben also diese Schichten in einem Chip und die Schnittstelle davon erlaubt direkten Zugriff. Früher waren das extra Boards, die man reinstecken musste. Heutzutage sind das einfach Chips, die teilweise auf Motherboard mit drauf sind, je nach System. Das ist also ein großer Vorteil und damit ist die Sache wesentlich schneller geworden und dieses Protokoll funktioniert ganz gut. Was Sie meistens einstellen können, sind ein paar Daten hier oben. Diese Schichten, die hier unten sind schon festgelegt in vielen Parametern, aber normalerweise können Sie da auch noch was machen. Gut, und jetzt kommen wir mal zu den Funktionalitäten. Wozu die Schichten? Was machen die Schichten überhaupt? Das ist gut zu wissen, weil Sie dann wissen können, wenn Sie etwas beeinflussen möchten, auf welche Schicht müssen Sie eigentlich einwirken. Entweder direkt oder indirekt. Ganz unten ist Layer 1, physikalische Signale. Das ist ein relativ einfaches System. Da haben Sie eine physikalische Verbindung und Sie müssen nur die Bits, die Sie schicken wollen, in Frequenzen auflösen, in Impulse und beziehungsweise von den Impulsen dann wieder in Bits zurückgehen. Ein typisches Beispiel davon ist 10 oder 100 Base T. Das ist eine spezielle Kabelnorm mit entsprechenden Signalformen da drauf. Und je nachdem, wie schnell die Signale, in diesem Fall 10 Megabit, laufen pro Sekunde, müssen Sie unterschiedliche physikalische Kabel dafür verwenden. Darauf gibt es einen Layer 2. Der nimmt diese ganzen Bits, die da in Form von Impulsen langlaufen, und packt sie in sogenannte Datenpakete. Sie unterteilt in logische Signalrahmen oder Frames. Diese Art von Protokoll, was da aktuell ist, das ist heutzutage sehr oft das Ethernet-Protokoll, das war eines der ersten, und das besteht dann daraus, dass bei jedem Datenpaket auch ein Acknowledge da sein muss. Das Ethernet war ein sehr unzuverlässiges Netzwerk von der Navy, die teilweise über Funk gegangen ist und da gab es öfter Störungen, da musste man also was einbauen. Layer 3 hat eine Schicht höher, Da wird nicht mehr über Bits und Bytes geredet, sondern da wird geredet darüber, wo sind die nächsten Rechner. Also Fragen der Netzwerktopologie. Welchen Übertragungsweg wähle ich mir? Rechts oder links rum ungefähr. Muss umgeleitet werden. Grenzen, Netzstatus. Ist das System ausgelastet, ja oder nein? Muss ich andere Dinge finden, andere Wege finden? Ein typisches Protokoll dafür ist das Internetprotokoll, IP, was damals auch festgelegt wurde. Darauf packen wir als die eigentliche Transportschicht. Wir müssen also die Reihenfolge der Pakete auch noch regeln. Netzwerkschicht sagt nur, wo geht's lang. Aber das heißt noch längst nicht, sind die Pakete auch wirklich angekommen. Das wird teilweise durch Fehlertoleranzgrade kontrolliert. Man kann hierbei fehlertolerant festlegen, entweder gar keine oder volle Fehlertoleranz. Bei gar keiner geht es schnell, bei voller Fehlertoleranz ist es etwas langsamer, weil immer abgewartet werden muss. Sind die Pakete angekommen? Gibt es eine Knowledge, ja oder nein? Und so weiter. Und wenn es nicht ankommt, nochmal nachschicken. Und so weiter. Okay, das war Layer 4. Auf der Transportschicht kommt dann die Sitzungsebene. Die Sitzungsebene sagt, dieser Transport über das Netzwerk ist nicht kontinuierlich, sondern es hängt irgendwann an und es hängt irgendwann auf. Und dieses Aufhören muss man ganz konkret sagen. Deshalb gibt es von der Semantik her so eine Art Open-Close-Semantik. Ich muss mal einen Transportweg eröffnen, muss sagen, wo er hingeht, Empfänger angeben und so weiter, was für eine Art von Fehlerbehandlung. Und dann, wenn es fertig ist, irgendwann zu Ende geht, muss ich sagen, close, bitte alles abbauen. Und dann geht es hier weiter und der macht die entsprechenden Statements, gibt sie weiter, sodass innerhalb von diesem Transportschicht auf beiden Rechnern die Verbindung abgebaut wird. Unabhängig von dem Übertragungsweg, der auch auf beiden Rechnern entsprechend umgesetzt wird. Gut, das Ganze wird beherrscht von der Frage, was für eine Art von Daten bekomme ich. Das heißt, die Codierung, die Formatierung dieser Daten muss vorher noch im Nacht durchgeführt werden. Und ganz oben ist eigentlich die Anwendungsschicht, mit der wir uns betrachten. Hier laufen unsere Programme, heilere Programme. Sie werden normalerweise nur in Level 7 programmieren, aber Sie sollten wissen, dass es Möglichkeiten gibt, direkt durchzugreifen auf Layer 5 oder Layer 4 und da Parameter einzustellen und das System zu optimieren und zu verbessern. Das sind also die verschiedenen Schichten. Gibt es Fragen zu den Schichten? Wenn nicht, dann würde ich gerne noch etwas klarer machen. Hier wird immer was von Daten geredet, von Datenpaketen. Was sind Datenpakete? Und da muss man bei den Schichten unterscheiden. Nehmen wir mal an, das sind Ihre Daten, alles was hier so blau gezeichnet ist. Blau-grün. Diese Daten wollen Sie verschicken. Das ist Schicht 7, die die Daten hat. Was macht Schicht 7? Nun, Schicht 7 gibt es weiter an Schicht 6, allerdings nicht kontinuierlich, sondern in einzelnen Buffern, in einzelnen Abschnitten. Das bedeutet, Sie haben in Schicht 6 Daten, die Sie transportieren lassen wollen. Die werden von Schicht 6 mit einem Header versehen, wo drin steht, dies sind Daten von dem und dem von der die Anwendung und hinten drin sind normalerweise noch ein paar Quersummen ähnlich, um sicherzugehen, dass die Daten auch sauber angekommen sind, also in Form verschlüsselt werden. Das macht Schicht 6. Nun, Schicht 5, Sie erinnern sich, das hat ja ebenfalls Funktionen für die Sitzungsebene. Da wird das ganze Paket hier genommen, was natürlich aus diesem Datenpaket besteht, das ganze Paket reingepackt und man kriegt nochmal einen Header von Schicht 5. Und einen Tail von Schicht 5. Und bei Schicht 4 das gleiche nochmal. Mit anderen Worten, von Schicht zu Schicht wächst die Größe des Datenpakets an. Sie wird immer komplexer und umfangreicher. Bei Schicht 3 ebenfalls nochmal. Und bei Schicht 2 haben Sie eine ziemlich große Geschichte. Das ist die Datenverbindung des Ethernet-Protokolls. Ethernet-Protokoll hat hat hier einen festgelegten Header, wo die Adresse drin steht, wo es hin soll und wo es herkommt. Und hinten drin noch eine Quersumme, CRC, Fehlercheck. Und dazwischen gibt es so von wenigen Bytes bis sehr vielen. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass der Frequenzbereich, die Signalkapazität von diesen ganz hier unten, von den Leitungen, gar nicht ausgenutzt werden kann durch diese viele Packerei. Wenn Sie also Voice-over-IP beispielsweise verwenden, also versuchen, Sprache zu transportieren, dann brauchen Sie diese ganzen Schichten gar nicht. Da wird nur zusätzliche Overhead reingepackt und die Sprachsamples gehen viel zu langsam durch. Da verwendet man andere Protokolle. Aber das ist ein extra Kapitel. Das ist also speziell zuverlässige Zustellung von Daten für Dateien, bei denen jedes Byte wichtig ist und keins verloren gehen darf. Okay, das waren Netzwerkschichten. Und jetzt möchte ich etwas genauer eingehen auf die Mechanik, die dahinter steht, des Transports. Üblicherweise haben wir verschiedene Protokolle. TCP war eins für den Transportlayer, EIP das zweite für das Netzwerk und üblicherweise werden beide Protokolle zusammengefasst zu TCP-IP als Standardprotokollkombination. IP verwendet Adressen. Adressen sind heutzutage noch IP Version 4 mit 32 Bits dotiert. Typische Adresse sieht so aus. Das sind nichts anderes als 32 Bit, die in 4x8 unterteilt sind. Jedes Byte, also 8 Bit, wird dann in Dezimal notiert. Die 141 ist dann also eine Dezimalzahl. Das Byte entsprechend lautet dann natürlich in Bit gesehen etwas anders. Das bedeutet aber, dass diese Zahl nicht größer werden kann als 256. Genauer gesagt 255. Von 0 bis 255. Und die Zahlen dazwischen auch. Wir haben also vier verschiedene Zahlen bei dieser IP-Version 4. Die Anzahl der Rechner, die man damit kodieren kann, auf der Welt, ist leider arg begrenzt. Ich erkläre gleich genauer warum. Deshalb wird versucht, die Version 6 aufzubauen, im Prinzip 128 Bit. Das ist sehr schön, aber nicht alle Geräte können das verarbeiten. Deshalb ist es im Augenblick immer noch in der Einführungsphase, obwohl man es schon längst als gültig haben wollte. Diese Version funktioniert meistens, aber die größeren noch nicht immer. Okay. Zusätzlich zu einer IP-Adresse gibt es sowas wie einen Namen. Ein typischer Name ist also Kronos, RBI und die Frankfurt.de. Dieser Name hat ein Format, das ist abgetrennt durch verschiedene Punkte und jedes dieser einzelnen Punkte bedeutet, es ist ein unterschiedliches Rechnernetz. Hier ist es also Country, Top-Level Domain, LocalNet und so weiter. Sie können es immer weitergeben. Was man beachten sollte, wir haben hier zufälligerweise vier Namen durch Punkte abgetrennt. Es ist nicht identisch mit diesen vier Zahlen durch Punkte abgetrennt. Die Zahl und der Name sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Die Zuordnung zwischen Zahl und Name, zwischen dem normalerweise menschlich gut erinnerbaren, lesbaren Dinge und diesen Zahlen wird in sogenannten Domain Name Server durchgeführt, speziellen Rechnern, die nur dazu da sind, um rauszukriegen, gegebener Name, wie lautet die Nummer, und dann mit der Nummer das Ganze weiterzuschicken durchs Netz. Es gibt da Konventionen und die sehen so aus. Klassischerweise haben wir hier vier Bytes. Byte 0 sagt, was für ein ID das Ganze hat, Netz-ID, und da muss man unterscheiden zwischen fünf verschiedenen Versionen. Entweder das erste Bit ist eine 0, dann ist das so aufgeteilt, Netz-ID und der Rechner-ID ist immerhin 3 Byte groß. geeignet für wenige große Netze. Die nächste Version ist zeitlich abgeknapst, also eine 1 oder eine 0. Da haben wir ein Netz-ID und eine kleinere Rechner-ID. Das sind also die mittlere Version. Mehr Netze, aber pro Netz weniger Rechner möglich. Dann gibt es noch die Version 1.1.0 mit sehr vielen Netzen und kleiner Anzahl, nämlich gerade maximal 255 Rechner, in der Praxis noch weniger, 253, die möglich sind. Und dann gibt es zwei verschiedene Dinge, diese 1.1.0 und 1.1. Das ist ein Multicast und das ist nochmal Reserved. Multicast heißt, wenn das angesprochen wird, dann sind alle Rechner, die in dem Bereich sind, bekommen diese Nachricht und versuchen sie zu verarbeiten. Okay, das ist jetzt die Einteilung der IP-Adresse. Gibt es Fragen zur IP-Adressen-Einteilung? Wenn nicht, dann möchte ich einfach mal die Frage stellen, welcher Netztyp ist das Uninetz? A, B, C, D oder E? Das Uninetz hat diese Art von Terminologie. Es ist die 141... Pardon? Ja, ja. Den Punkt lassen Sie mal weg. Okay? 141.2xx. Welcher Netztyp ist das Uninetz?
Tja.
Okay. Versuchen wir das kurz zu finden, bevor wir kurz Unterbrechung machen müssen, um rauszubekommen, wo der Strom geblieben ist. Also, wer ist für Nummer A? A? Keiner? Gut, wer ist für Nummer B? Wer ist für Nummer C? D? Niemand mehr? A, 1. Und E? Auch nicht. Gut, ich nehme an, alle anderen enthalten sich der Stimme und warten ab, was rauskommt. Nun, die Mehrheit hat das vollkommen richtig überlegt. Das ist Nummer B. Warum? Nun, wir gucken uns mal an, 141.2.14.16. Das Ganze unterteilt, wir haben eine 1.0. Das ist gerade B. Uninetz ist also B. Und 141.2 ist in diesem Fall die Universität Frankfurt. Alles andere sind die Fachbereiche. 14 ist in diesem Fall eine Nummer, die für die Informatik zustimmt. Und da ist es Netznummer 16, was da drin ist. Das ist eines Typ. Allerdings sollte man sich überlegen, dass ein Rechner mehrere Netzschnittstellen besitzen kann. Das heißt, diese Rechneradresse ist nur eine Schnittstellenadresse. Der eine Rechner kann durch mehrere Nummern eventuell adressiert werden, wenn er mehrere Eingänge hat, mehrere Netzwerke hat. Kein Problem. Gut. Die Frage ist nun, wie wird es verrechnet, wenn wir Subnetze haben?